Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist Nico Plagemann, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen dürften als Teil des, ja, kann man sagen, legendären Produzenten- und Musikprojekts Kollektiv Turmstraße.
Wir haben uns auf eine musikalische Zeitreise von 1999 bis heute begeben. Die Trennung von Kollektiv Turmstraße thematisiert, aber auch nach vorne geguckt. Nico startet ein neues Label Post Hope, was sehr, sehr spannend klingt.
Wir haben mit Nico auch einen Teil gestriffen, ja, oder sogar sehr ausführlich behandelt, das Thema ADHS, weil Nico jemand ist, der sehr offen damit umgeht, dass vor einigen Jahren das bei ihm diagnostiziert wurde. Und für viele, für Martin und mich inklusive ehrlicherweise, war das immer noch so ein bisschen als, hey, das haben doch in erster Linie Kinder. Aber nein, ist nicht so. Nico hat uns auf sehr eindrucksvolle Art und Weise mitgenommen auf seinem Weg, auf seinem ADHS-Weg. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr reinhört und wünschen euch viel Spaß mit der Folge mit Nico Plagemann. Aber Moment mal, da fehlt doch noch was. Was fehlt denn da noch? Fehlt da nicht noch was?
Ati, du sagst es. Es geht doch kein Intro ohne etwas ganz Besonderes.
Sag mal, ich glaube, wir brauchen, ihr wisst es da draußen, eigentlich hören die meisten Leute das nur deswegen. Glocke. Martin?
Welche ich habe heute eine Glocke mitgebracht aus dem asiatischen Bereich. Die ist da sehr verbreitet. Viele von euch kennen das, wenn ihr mal irgendwie in Thailand oder Bali oder so unterwegs wart. Ich mache es ja einmal kurz.
Wop! Wop! Für alle, die nicht wissen, was dahinter steckt, was willst du unseren Hörerinnen und Hörern damit sagen?
Die Glocke aktivieren, Freunde, damit ihr keine Folge verpasst, supporten, kommentieren und einfach Spaß haben, wie mit der jetzigen Folge.
In diesem Sinne, viel Spaß, macht's gut.
Freunde, 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 wir sind wieder da, eine neue Folge, dein erstes Mal. Wie immer, schön, dass du an meiner Seite bist, Arndt Ziegler, grüß dich, Arndt.
Moin Martin, ich freue mich sehr.
Und das Trio komplett macht heute Nico Plagemann von Kollektiv Turmstraße. Moin Nico.
Hallihallo, ich grüße euch.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Nico, du hast gerade im Vorabgespräch gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt. Wir beide, Martin und ich, sind ehrlicherweise auch ein bisschen nervös, weil wir durchaus, Kollektiv Turmstraße hat uns eine ganze Zeit, gerade so unsere Beginnzeit in Hamburg, hat es uns doch sehr begleitet und geprägt. Erste Frage von mir an dich ist so, dein erstes Mal, Martin muss schon schmunzeln, weil mit ein bisschen Glück würde ich jetzt, glaube ich, auch an deiner Stelle sein, weil ich früher so zwischen 15 und 18 auch eine grandiose Zeit als DJ hatte, so auf 40. Geburtstagen, bei Freunden von meinen Eltern, auf Abi-Feiern und da habe ich schon diverse Seele eigentlich zum Explodieren gebracht. Wann war denn eigentlich dein erstes Mal auflegen vor Publikum? Und wie war das?
Das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, weil das auch so ein bisschen gecheatet war, muss ich ganz ehrlich zugeben. Heute darf ich das sagen, es ist jetzt bestimmt 30 Jahre her, wenn nicht länger. Ich habe tatsächlich schon von Anfang an eher Musik gemacht, war gar nicht der DJ. Also eher so aus der Produzentenecke. Und es gab bei uns in der Gegend damals auch, das muss Ende der 90er gewesen sein, da gab es dann einmal im Monat so ein Rave in so einer alten Kirche unten im Keller. Der Klosterkeller in Neukloster. Und die Promoter, irgendwie war das eine kleine Community, man kannte sich, es war ja früher eh mehr Subkultur, man kannten sich ja alle irgendwie dann so aus der Gegend. Und entsprechend kamen wir ins Gespräch, ich habe immer gesagt, dass ich so Musik mache und nebenbei, und ich glaube, ich war richtig schlecht zu dem Zeitpunkt noch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und war aber halt so in diesem jugendlichen Leichtsinn sehr überheblich, nicht überheblich, aber so überzeugt von mir selbst. Ey Mensch, wie wär's denn, kann ich mal bei euch spielen im Club? Und der hat dann gesagt, ja, zeig doch mal was irgendwie so. Und dann habe ich denen so ein paar Sachen gezeigt, da war nicht alles von mir. Das ist eigentlich so der Cheat gewesen. Aber der fand das gut und hat gesagt, mach das. Und das war dann auch tatsächlich, ich glaube, es war 99, die erste Show, der erste Live-Act. Ich war ganz schrecklich, glaube ich. Aber das war das erste Mal sozusagen vor Publikum. Und es war gar nicht so, der Reiz da drin bestand eher so die eigene Musik zu performen. Gar nicht so sich darstellen oder so, sondern ich hatte einfach Bock, meinen Sound zu spielen. Damals schon.
Nimm uns da gerne einmal mit, 98, 99. Musik machen, auflegen, wie muss man sich das vorstellen? Arndt hat das im Vorgespräch erzählt, er hatte seinen CD-Koffer noch dabei. Wie war das damals? Also heute gefühlt, jeder macht eine Playlist an und das Ding läuft, aber 98, 99, wie hat man da das abgehandelt?
Ja, das war ja schon, das war ja eine sehr schöne Zeit an sich, weil du ja quasi im Kontakt warst mit Leuten, um Musik zu entdecken. Also du bist in Plattenläden gefahren und der Plattenladen selbst war ja schon so ein Filter an sich. Der hat ja auch nur Sachen eingekauft, die er dann irgendwie auch gut fand. Also man hatte ja schon von vornherein, wenn du in den Plattenladen gehst, einen gewissen Filter einfach durch den Plattenladen selbst. Und das hat natürlich extrem geprägt. Also das ist auch das, was ich heute extrem vermisse. Ich habe auch sehr viele Playlisten und sowas, aber ich habe da kaum noch so einen natürlichen Zugang zu, weil mir die Substanz fehlt, die auch die Haptik und sowas. Und man weiß dann, ach Mensch, da hatte ich ja die Playlist und da ist der Song drin. Aber von früher, ich habe auch so viel Platten gekauft und auch CDs natürlich am Ende. Aber das, was wirklich überdauert hat, ist das Vinyl. Also da steht immer noch. Das ist tatsächlich auch immer noch da. Und das ist auch, wo ich jetzt gerade wieder auch im Alter zurückkomme, wo ich wieder mehr Haptik möchte, wo ich wieder mehr Seele in der Musik möchte, auch dass wir das angucken können, das Cover, sich Zeit nehmen für sowas. Das ist ja alles nicht mehr da. Musik ist ja so Fast Food mittlerweile. Und da fehlt mir so ein bisschen, oder habe ich gemerkt, dass ich das mehr möchte. Ich möchte viel mehr Zeit mit Musik verbringen, mich wieder mal auf die Couch setzen, das Plattencover von vorne bis hinten angucken, lesen, was da drauf steht und sowas. Also das, ja, wenn das die Frage beantwortet oder ich da jetzt rumgeschwommen
habe. Nein, das war super. Das Wort, ich finde den Begriff Seele beim Thema Musik, ich persönlich extrem wichtig. Und ich frage mich, ist auch eine große Frage, aber wie kann man denn der Musik oder den Musikhörenden so ein bisschen wieder was von dieser Oldschool-Seele zurückgeben?
Das ist tatsächlich so eine Sache, über die ich ganz viel nachdenke. Ich glaube, es geht ganz vielen musikinteressierten Menschen so, wie erreiche ich einfach mehr Qualität im Musikhören auch wieder. Und das geht halt in erster Linie natürlich über physische Tonträger. Gerade Vinyl ist natürlich extrem stark nach wie vor. Das ist für die junge Generation gar nicht mehr so ein Thema, ne? So wie für uns, weil wir sind damit aufgewachsen, mit diesem physischen Tonträger. Jetzt frag mal meine Tochter, die ist jetzt 12. Also die hat ja da gar keinen Zugang mehr. Für die ist ja Spotify was ganz Normales. Oder also, ne, weißt du, was ich meine mit den Playlisten? Deswegen, wir sind da schon auch so ein bisschen Dinosaurier, glaube ich, noch in der Hinsicht. Aber was ich merke, dass auch die Generation jetzt im Techno-Bereich gerade auch wieder extrem anfängt, auf Wertigkeit zu setzen. Also tatsächlich dann Vinyl zu kaufen und weniger digital. Also ich merke schon so einen gewissen Umschwung. Stark ist der sicherlich noch nicht. Einfach weil die großen Aggressoren, die halt Musik vertreiben wie Spotify und so weiter, einfach zu groß sind und eine viel zu große Macht auch haben, indem sie den ganzen Katalog an Musik anbieten können für einen Zehner im Monat. Aber so sehe ich das im Moment.
Du hast es gerade so schön gesagt, dass Musik so Fast Food wird. Wir haben hier zu Hause auch sehr viel Vinyl und da kommen auch Freunde und fragen, mach doch gerade Spotify an oder über Sonos, warum legst du jetzt die Platte auf? Ich finde, um das Bild zu wahren, da ist Vinyl irgendwie das schöne Drei-Gänge-Menü. Man nimmt sich Zeit, man ist bewusst dabei, man setzt sich hin, konsumiert das viel bewusster, anstelle dann irgendwelche Spotify-Plays durchzuhämmern. Dann knarrt und zerrt das so ein bisschen auf der Platte. Hat was ganz, ganz Besonderes, ist aber auch wahrscheinlich die Generation jetzt so Ende 30, Anfang 40, die vielleicht wieder das von den Eltern noch kennt und dahin zurückgeht oder sagt, das war vielleicht früher auch spannend oder ich kriege von meinen Eltern jetzt auch immer mal wieder so Platten geschenkt, weil die sich freuen, dass ich mich dafür interessiere. Du sprichst aber gerade den großen oder einen der großen Aggressoren Spotify an. Für dich und deine Musik, geht das dann überhaupt noch ohne Spotify oder brauchst du das auch, um stattzufinden?
Das ist eine ganz, ganz interessante Frage, weil letztendlich bin ich eigentlich jemand, der kein Spotify-Fan ist. Also selber auch, ich habe auch kein Abo mehr bei Spotify, das habe ich alles hinter mir gelassen. Eben auch, weil für mich das ein Fastfood-Unternehmen ist. Und die Kultur und das, was man als Künstler auch macht, nicht gewertschätzt wird. Also es gibt da ja, es ist ja eine Unternehmenskultur, es ist ein Business-Unternehmen, wo quasi Musik Geld generiert. Das hat aber nichts mit der Kunst zu tun, hinter der ich mich auch verstecke, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich bin gar nicht der Business-Typ. Aber um zurück zum Thema zu kommen, ich meine, dass, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren in die Richtung gerade. Helf mir nochmal ganz kurz auf die Sprünge.
Du brauchst Spotify, genau, um präsent zu sein?
Brauchen ist nämlich genau das Wort. Ich brauche Spotify an sich nicht, denn die Einnahmen, die bei Spotify für mich als Indie-Künstler rauskommen, tatsächlich ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Also das hat für mich, natürlich ist das ein Bonus, der mich auch freut, und ich gehöre zu den Indie-Künstlern, die tatsächlich mit Spotify auch irgendwie Geld verdienen. Das ist nicht viel, aber es kommt was rein. Also es ist nicht so, dass das so eine 10-Euro-Rechnung ist. Aber das ist für mich immer eine, jetzt gerade auch wieder mit dem neuen Release, mit dem neuen Label auch, ist Spotify für mich kein Thema mehr. Also ich nehme keine Rücksicht mehr auf Spotifys Art, Musik zu veröffentlichen. Also dass es eben 2 Minuten 30 Stück sein muss oder 3 Minuten lang. Nur damit es halt in diesen Algorithmus passt, damit es ausgespielt wird und so. Das verweigere ich. Also das mache ich nicht mehr. Ich mache auch keine Radio-Cuts, wenn ich Musik mache, dann ist es so, wie es sein soll. Und ich habe das Gefühl, das ist auch das, was mich jetzt gerade befreit. Einfach auch zu sagen, ich scheiß einfach drauf, was der Algorithmus jetzt von mir will oder was jetzt irgendwo hingehört. Ich habe den Punkt erreicht, dass ich das machen will, was ich möchte. Also gerade in der Kunst, in der Musik, und da jetzt auch keine Rücksicht drauf nehme. Wenn die Nummer halt 8 Minuten, 9 Minuten lang ist, ja, dann ist die Geschichte, die ich erzählen will. Und so sehe ich Spotify für mich. Das ist natürlich eine Plattform, auf der ich stattfinden muss in gewisser Weise auch. Das ist ja für Vertriebe auch immer ganz wichtig. Spotify ist, wie gesagt, einer der größten digitalen Musikvertriebe, wie auch immer. Und ich wehre mich da nicht gegen, ist ein Part des Geschäftes, aber ich nehme keine Rücksicht mehr auf die Art, wie ich da hätte Musik veröffentlichen müssen. Und das reicht mir dann auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
bevor wir gleich auch aufs neue Label natürlich kommen, so auf das, was dein Zukunft von dir kommt, einmal noch zurückgeblickt 1999 in die Turmstraße in Wismar. Der Moment, als du und dein langjähriger Partner gemerkt habt, das ist so unser Sound, daraus könnte was werden. Kannst du den mal beschreiben? Kannst du dich an den erinnern?
Den Sound gibt's ja nicht. Das ist ja auch heute noch für mich das große Thema, dass ich mich ja irgendwie schon in meinen Produktionen gefunden habe, wie ich Sachen mache. Aber ich habe ja jetzt keinen Sound, der jetzt irgendwie so eine bestimmte Richtung oder ein Genere ist. Das ist halt das Verrückte, dass ich da sehr flatterhaft bin, würde ich mal fast behaupten. Und einfach alles, was ich gut finde und mich triggert, dann auch mache. Und zu der Zeit war es natürlich schon eher so, dass wir sehr stark beeinflusst waren aus den, ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er Techno, also Detroit Techno, Dub Techno, alles, was so in diese Richtung kam damals. Das war natürlich auch das, was wir in dem Moment produziert haben, oder auch ich in erster Linie. Und das war keine wirkliche Entscheidung, weil das einfach auch so, für mich war das so ein Tagesablauf, weißt du, ich habe ja auch einen normalen Job gehabt, ich habe ja ganz normal gearbeitet, bin dann nach Hause gekommen und habe dann bis nachts im Studio gesessen und habe auf die Uhr gegangen, ah shit, morgen ist wieder Termin, ich müsste eigentlich mal ins Bett. Also das war ja schon immer mein Leben in gewisser Weise. Und ich habe dann einfach nur irgendwann den Cut gemacht, dass ich gesagt habe, so, ich glaube, das ist mein Hauptberuf, ich möchte das gerne für immer machen. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich das dann auch schon so ein bisschen kristallisiert, einfach die Freundschaft mit Christian damals und dieses Zusammenwohnen, weil wir hatten ja, die Turmstraße war ja quasi eine riesen WG, und da hat sich das hat sich so von selbst ergeben. Also unsere ganze Karriere, die Christian und ich eigentlich hatten, war nie geplant und nie daraufhin ja, gerichtet, dass wir irgendwie erfolgreich sind oder damit professionell Geld verdienen. Das hat sich tatsächlich alles sehr fein und leicht ergeben. Also wir sind da so reingeschwommen irgendwie. Und das ist so, deswegen kann ich mich gar nicht erinnern, wann es diesen Moment gab, wo wir sagen, so, das ist es jetzt.
Dann hake ich jetzt noch einmal aber anders nach, weil das finde ich total spannend, wenn man sich selbst als Künstler keinem Sound so richtig zuordnet, wie du sagst. So den einen Nico oder Kollektiv Turmstraße Sound, den gibt es nicht. Wann merkt man denn, ob ein Song gut ist? Also wenn es gibt ja nicht so Parameter, nach denen ihr wahrscheinlich bemesst, weil wenn es nicht den einen Sound gibt, nicht das eine Genre, dann gibt es ja eigentlich auch nicht die Parameter, die euch entscheiden lassen, hey, der ist uns gelungen. Fühlt man das dann einfach? Also wann war, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, aus unserer Sicht, Sorry I'm Late, der größte Hit. Vielleicht der kommerziell größte, vielleicht gäbe es auch noch für euch einen anderen, aber in welchem Moment merkt man, yo, das ist es, das ist richtig gut?
Hast du direkt getroffen, auch Sorry I'm Late ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein Stück, was niemand mochte für mich. Also allen, denen ich das gezeigt habe, die fanden das nicht geil. Also die konnten damit nichts anfangen. So. Und aber ich war in der Nacht im Studio, als das passiert ist, also das Sorry I'm Late ist ja auch so eine Unfallgeschichte, da ist ja eigentlich aus einer Akkordfolge ist da die Bassline geworden. Und also es war wirklich so eine Nacht, die einfach so passiert. Auch und die ich auch liebe im Studio, also wo nichts geplant ist und dann entsteht sowas. Und ich habe in der Nacht schon gewusst, wow, ich liebe das Ding. Also einfach erstmal, weil es wieder so weit weg ist von dem, was ich sonst gemacht habe. Mhm. Deswegen hat es mich extrem geflasht. Also das ist auch so ADHS-typisch, ne? Also so was ganz anderes, also was Neues, total geil. Und ich habe das Stück lag ja bestimmt 2 Jahre bei mir auf der Festplatte schon rum. Und das, wie gesagt, ich habe das ein paar Leuten gezeigt, auch dem Christian und so, und die fanden das alle nicht geil und das wollte eigentlich keiner veröffentlichen. Und ich habe das dann radikalerweise einfach, ich habe alleine gespielt, eine Live-Show in London im Egg und habe so den letzten Slot gehabt, also bevor der Club zugemacht hat. Und habe halt Sorry I'm Late ganz zum Schluss gespielt und es waren vielleicht noch 50 Leute auf der Tanzfläche, aber die sind alle durchgedreht. Also es war wirklich so, da brannte der Laden nochmal und hinterher, als ich dann abgebaut habe, als der Laden dann schon Licht an war und so, dann kamen bestimmt 5, 6 Leute und was war das? Und einer vom Label steckte mir schon eine Karte zu.
Geil.
Und da wusste ich dann, okay, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Und tatsächlich ist das so ein Moment auch gewesen, wo ich auch heute weiß, es gibt so Stücke, mit denen bin ich nie zufrieden. Und da weiß ich auch, das ist nicht das Level, was Sorry I'm Late zum Beispiel hat. Also einfach, das sind schöne Stücke, das ist ein Gefühl und was ich so veröffentliche oder was ich so rausgebe von mir. Aber ich merke immer, da ist noch, irgendwas fehlt noch oder irgendwas ist nicht richtig. Ja, also ich habe nie das Gefühl, da zufrieden zu sein. Sorry I'm Late war so da. Und dann war ich auch so, ja, ist so. Also da habe ich gar nicht mehr viel gemacht. Und das merke ich jetzt wieder, jetzt kommt schließlich mal so einen kurzen Kreis, weil das ist gerade das, was jetzt gerade passiert, auch mit dem neuen Label. Ich habe mich quasi in der Richtung wiedergefunden und jetzt kommen wir zu dem Sound, mich dahin wiedergefunden, das zu machen, was mir Spaß macht. Also jetzt nicht orientiert, du hast jetzt hier Live-Show, du musst Platten veröffentlichen, damit das Geschäft läuft oder damit du jetzt hier Shows hast und Shows spielen kannst und Gigs hast. Aber das ist das, was mich geblockt hat als Künstler auch ganz viel. Also einfach dieses Gefühl zu haben, abliefern zu müssen. Und da habe ich war jetzt eine ziemlich harte Zeit auch, sehr lange. Und in der Zeit habe ich tatsächlich sehr selbst zu mir selbst gefunden und gemerkt, dass die Momente, in denen ich Spaß habe im Studio, sehr viel ergiebiger sind für mich. Auch wenn es nicht in den aktuellen Zeitgeist, was auch immer passt, Hype, ist das, was mich dann zufrieden macht. Und die letzten Stücke, so wie jetzt auch die neue Platte, die jetzt auf dem neuen Label kommt, ich war lange nicht so zufrieden mit einer Platte, dass ich so mit einem Lächeln diese auf dieses Release warte quasi und gespannt bin, was die Leute sagen, weil es auch für viele wird es keine Überraschung sein, aber für viele wird es auch wieder eine Überraschung sein. Und das freut mich halt einfach. Also da freue ich mich drauf. Und das ist dieser Kreis mit Sorry I'm Late, wo ich wusste, okay, also für mich wusste, geil. Und da gibt's noch 2, 3 andere Stücke, die mich so berührt haben, auch in dem Moment, wo sie fertig waren für mich. Jetzt komme ich nochmal ein Stück weiter, und zwar, weil du gefragt hast nach der Messlatte. Die Messlatte bin immer ich. Also und ich orientiere mich natürlich an Unerreichbarem, sage ich dir ganz ehrlich. Also für mich sind Produzenten, die aus ganz anderen Generis kommen oder Produzenten, die 60 Jahre in dem Musikgeschäft sind und große Pop-Leute produzieren. Das sind für mich Vorbilder, an denen orientiere ich mich, an der Soundqualität, an dem, was sie machen, auch aus dem Techno-Bereich natürlich. Aber ich habe eine sehr hohe Messlatte für mich selbst, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich immer danach strebe, besser zu werden. Ich möchte nicht stehen bleiben in dem Sound. Deswegen ist es auch langweilig für mich, immer wieder so ein gleichen Haus, was auch immer zu machen, weil ich da die Entwicklung nicht für mich sehe. So, ich möchte mich mit jedem Stück weiterentwickeln. Und das ist auch die Messlatte, die ich habe. Also Rick Rubin hat das so schön in seinem Buch auch geschrieben und ich habe das total gefühlt, weil ich das mein Leben lang schon gemacht habe. Ich mache Musik für mich. Also ich mache das jetzt nicht, um euch oder Fans jetzt glücklich zu machen in erster Linie. Wenn ich im Studio sitze, ist das reines Niveau und reines Gefühl und auch irgendwie Therapie von dem, was ich mache. Und gehe ich damit auch um.
Ich würde da gerne direkt dran anknüpfen, wenn du so Knaller rausgebracht hast und du hast selbst gesagt, du bist selbst deine höchste Messlatte. Aber auf der anderen Seite gibt es ja noch die Industrie, die dann verlangt, das nachzuliefern. Und das ist vielleicht auch das, was du gerade sagst, das immer Gleiche. Du hast es einmal abgeliefert, mach nochmal sowas, das funktioniert. Und dann bist du in diesem Kreislauf drin. War das vielleicht auch am Ende ein Grund, jetzt nochmal sich neu zu erfinden, nochmal neu aufzustellen und jetzt zu sagen, wisst ihr was, Leute, ich will jetzt das machen, was mir wieder Spaß macht. Ich will wieder zu mir kommen?
Es ist gar nicht mal eine Neuerfindung. Ich glaube, es ist eine Rückbesinnung auf das, was ich bin, wer ich bin. Und du hast es gerade mit den Majors auch so schön angesprochen. Ich habe ja schon von Anfang an gemerkt, das passt auch sehr gut zu dem ADHS-Thema, dass ich ja gar nicht in dieses Schema von so einem Ablieferkünstler passe. Mhm. Also ich bin ja niemand, der jetzt da sitzt und 10 Stücke in der Woche macht oder sowas. Also ich habe Freunde, die können das und die sind auch richtig gut in dem. Weißt du, da bin ich ja auch neidisch drauf. Also, aber so bin ich gar nicht. Ich bin ja als Typ und für mich ist diese Musik Also das ist ja ein unglaublicher Trigger für mich. Also seitdem ich die Musik für mich entdeckt habe, auch in dieser Produktion, ist das ja etwas, was mich unglaublich interessiert und wo ich fokussiert bin und Ruhe finde und also auch Druck ablassen kann in gewisser Weise. Und das würde ich so stehen lassen, glaube ich auch.
Weil du jetzt schon zweimal das Thema ADHS angesprochen hast. Würde ich da gerne jetzt an dieser Stelle einmal drauf zu sprechen kommen, weil du jemand bist, der damit sehr offen umgeht, der auch davon erzählt, dass es bei dir relativ spät diagnostiziert wurde. Jetzt ist ADHS ja oft eine Krankheit, die so mit dem Thema Zappel-Philipp-Syndrom eher Kindern zugeschrieben wird. Und nur für diejenigen, die ADHS irgendwie so kennen, aber nicht so genau wissen, ich muss auch hier direkt so aufschreiben, das steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. So, das ist ADHS. Kannst du da mal so ein bisschen deinen ADHS-Weg skizzieren und vor allen Dingen dann auch erklären, warum du da so offen mit umgehst und was das für dich als Künstler auch bedeutet?
Ja, ganz ehrlich, das ist ein Thema, was natürlich mein Leben unglaublich verändert hat. Einfach auch wegen der Spätdiagnose.
Wann genau war das? Wann wurde das diagnostiziert?
Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ich meine jetzt 4 Jahre.
Okay.
Also es ist jetzt wirklich, und das Problem ist, für viele klingt jetzt, 4 Jahre, der weiß schon 4. Diese 4 Jahre, in denen habe ich erst damit gelernt umzugehen. Mhm. Also ich habe jetzt erst nach 4 Jahren das Gefühl, ich habe eine Stabilität in meinem Leben, auch mit dieser Neurodiversität. Und das große Problem ist ja, wie gesagt, oder das, was jetzt auch schon viel kommuniziert wird, ist ja gar nicht, dass Neurodiversität oder auch ADHS, und es gibt auch ADS, also das bin ich bin halt der Typ Träumer. Mhm. Es gibt ja nicht nur hyperaktive Leute, sondern bei mir ist Hyperaktivität im Kopf. Also ich stehe morgen schon auf und habe Radio und nebenbei 2 Sprecher laufen, die mir Gedanken zuschießen. Also das ist wie so ein Bubble Bars, kannst du dir vorstellen. Mhm. Du sitzt in der Badewanne und jeder Gedanke ist so eine Blase, die platzt und die kommt plötzlich so. Das ist halt so mein ADHS und das ist natürlich eine Beeinträchtigung, die man, wenn man das nicht weiß, erst gar nicht mitbekommt. Aber was dadurch passiert ist, dass du dein Leben lang anfängst, dich zu verstecken. Und das hat ganz krasse Auswirkungen auf deine mentale Gesundheit, gerade wenn du das viele, viele Jahre lang machst.
Warte mal ganz kurz, also wann versteckt man sich? Wenn man nicht weiß, dass man es hat und aus Schutz, weil man es nicht versteht oder was das Verstecken?
Ja, richtig, du hast in diesem ADHS, also in deinem ADHS-Kopf, verstehst du ja nicht, wenn du nicht die Diagnose hast und nicht weißt, warum das so ist. Okay. Verstehst du ja nicht, warum andere Menschen leistungsfähiger sind, warum andere Menschen organisierter sind, warum andere Menschen sich mehr merken können, was auch immer. Und damit misst du dich die ganze Zeit. Egal, ob es in der Schule ist, damit fängt es ja dann an, oder ob es jetzt woanders ist. Und die Stärken von ADS sind ja ganz woanders. Also das komme ich gleich nochmal drauf zu. Aber das große Thema sind ja die Schwächen eigentlich, die ja in unserer Gesellschaft eigentlich sehr viel auffälliger sind, weil eben neurodiverse Menschen ganz andere Bewusstseins- und Filtermechanismen haben. Das fängt ja damit an, dass unser Filter einfach nicht so feinfühlig ist wie bei neurotypischen Menschen. Das heißt also, sehr viel Neues, egal was, ist für uns immer beeinträchtigt unseren Fokus, beeinträchtigt alles Mögliche dazu. Die vielen Gedanken, die man im Kopf hat, auch unser Interview heute ist ein gutes Beispiel. Für mich war heute, das war heute mein Thema. Also ich bin heute Morgen aufgestanden und wusste, heute ist dieser wichtige Podcast mit euch, ich war auch ein bisschen aufgeregt und so weiter und so fort. Nicht, dass das jetzt was extrem Besonderes ist, aber es ist die Kommunikation mit euch, wie ich mit euch umgehe, wie ich mit euch spreche. Und das ist halt bei ADHS ganz, ganz schlimm, weil wenn du es nicht weißt, misst du dich die ganze Zeit damit und du versteckst dich quasi damit, indem du zum Beispiel in sozialen Umfeld, wenn alle gut drauf sind oder was auch immer, das auch mitspielst, obwohl du vielleicht lieber ein introvertierter Typ bist oder ne, und du guckst das die ganze Zeit und das machst du mit Planung, mit Organisation, mit Menschen und irgendwann, wenn du zu Hause bist, bist du total erschöpft. Wenn du dann für dich zu Hause bist, bist du erschöpft und bist depressiv, weil du gar nicht weißt, warum du jetzt so erschöpft bist und gar keine Kraft mehr hast, aufzustehen. Das entwickelt sich über viele Jahre und das ist das größte Thema eigentlich, dass man diese Neurodiversität, und das ist ja oft ein Spektrum zwischen ADHS, ADS, Autismus, also gibt ja mehrere Spektren, ist unsere Gesellschaft noch nicht so weit, dass sie feinfühlig ist, mit solchen Menschen umzugehen. Das werfe ich jetzt niemandem vor, weil das auch, wie gesagt, eine Art von, diese Neurodiversität ist ja jetzt auch noch nicht lange erforscht und auch noch nicht lange wirklich akut. Man kannte das halt, wie gesagt, von Kindern schon in den 80ern so ein bisschen und dann wurde Tabletten gegeben. Aber heute weiß man ja, dass das ja nichts Schlechtes ist. Also es ist ja eigentlich nichts, was man jetzt typischerweise behandeln muss, weil ADHS-Gehirne einfach eine andere Art haben zu denken. Sie sind viel lösungsorientierter, kreativer, lösungsorientierter in der Hinsicht und sie brauchen halt immer einen gewissen Trigger, der sie interessiert, aber dann sind sie halt auch wie ein Wolf und du beißt dich da voll in so ein Thema und dann weißt du auch alles. Also es ist so verrückt, es hat ganz viele Schattenseiten durch unser gesellschaftliches Leben, weil du es selber nicht regulieren kannst und erklär mal jemanden einfach, ey, sorry, ich habe den Termin jetzt vergessen. Aber nicht, ne, weil ich ihn jetzt vergessen habe, sondern weil ich einfach durch mein ADHS es vergessen habe. Also weil irgendwie was dazwischen kam. Also es sind ja oft, und das passiert ja ständig, aber dass du dich...
Ich hake einmal kurz ein, ja, weil mich das, weil man das dann immer hört, jetzt erklär das mal einem. Warum kann man es denn nicht erklären? Also ist die jetzt groß Gesellschaft noch nicht so weit, dass man einfach diese Erklärung gibt?
Es wird nicht ernst genug genommen, weil es ist ja keine Ausrede. Und natürlich ist es immer so, oh, jetzt kommt, also auch meine Frau, ne, ist nicht alles ADS und das ist ja auch vollkommen richtig. Man schiebt nicht alles auf ADS. Ja. Aber es geht ja darum, Menschen auch manchmal, und das ist das, was ich total reflektiert habe. Ich versuche Menschen einfach ganz, also wirklich zu informieren, was gerade auch bei mir los ist und in dem Kopf, warum ich jetzt überfordert bin oder warum das jetzt gerade nicht geht. Weil das ist ganz wichtig, weil du sitzt in einem Meeting, das ist 2 Stunden lang und nach 45 Minuten ist meine Kapazität aber am Ende. dann kann ich auch die nächsten anderthalb Stunden oder ich sag mal die Stunde, die dann noch folgt, gar nicht mehr mitmachen. Mhm. Also dann lieber kommunizieren, hey Leute, können wir mal kurz 5 Minuten Brainpause machen, einfach so, ich bin gerade ein bisschen überfordert, so kurz Notiz machen, einen Tee trinken, was auch immer und dann redet man weiter. Das sind so Sachen, die neurotypische Menschen können. Die können 2-3 Stunden in einem Meeting sitzen oder was auch immer und dann geht das alles und hinterher machen die ihre Arbeit weiter. Für uns ADHS-Menschen ist das oft sehr, sehr schwierig. Also gerade so viel aufzunehmen und dann zu filtern und mitzunehmen und sowas.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das dann sozusagen angeboren? Das heißt, du hast schon Jahrzehnte damit gelebt, bis dann irgendwann irgendjemand von außen gesagt hat, Nico, geh mal da und dahin und der hat das diagnostiziert. Und zweite Frage, war das dann für dich, diese Diagnose dann zu haben, also sozusagen was Greifbares, was Belegbares zu haben, dann wie der Brustöffner, dass du gesagt hast, jetzt verstehe ich mich selbst endlich mal?
Ja, beides. Also es war wirklich tatsächlich, es gab eine Phase und das ging so in Anfang Covid bei mir los, wo ich auch mich mit meiner Frau zusammen in sehr große Projekte reingehängt habe einfach. So, also weißt du, wo wir ganz viele Sachen angepackt haben und wo ich dann in diesen Projekten gemerkt habe, wow, das wird mir alles zu viel. Also ich kriege diese ganze Projektplanung, das ganze Management und irgendwie kriege ich alles gar nicht hin. So, das und dann noch Musik machen und irgendwie dann noch Texte schreiben und was weiß der Geier. Also ich hab mich da voll übernommen, also so richtig doll. Und das ging dann so weit, dass ich einfach auch Tage hatte, wo ich nicht aufstehen konnte. Also wo ich wirklich im Bett lag und gesagt, ich kann nicht mehr. Also ich schaffe das nicht. Das war mir alles zu viel. Also wirklich so extrem krank und deprimiert auch gewesen. Und ich habe das immer auf eine Depression geschoben. Das ist das Schlimme. Ich habe ganz viele Jahre in meinem Leben gedacht, ich bin depressiv. Mhm. Und das ist Depressionen entstehen eigentlich aus dem Zusammenhang dieses Versteckens, was ich vorher schon gesagt habe. Also dieses ständige Kopen und sich immer wieder schlecht fühlen. Auch man redet sich ja auch schlecht. Ja, also man hat ja immer durch dieses Verstecken und immer wieder irgendwie also sich anzupassen, hat man auch das Gefühl, man ist schlecht, man ist es gar nicht wert, was man geschaffen hat und solche Sachen. Und das endet dann in der Depression. Bei mir durch diese Spätdiagnose weiß ich das ja heute auch, in einer früheren Behandlung wäre ich wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen oder hätte es gar nicht so weit kommen müssen. Und jetzt komme ich nochmal zurück, also habe gedacht, halt, ich bin depressiv, aber beim Arzt habe mir Antidepressiva verschreiben lassen und es wurde aber nicht besser. Also deswegen wurde ich ja auch nicht organisierter oder was auch immer, weißt du, was ich meine? Das hat ja gar keinen Sinn im Prinzip. Ja. So, und dann war so ein Punkt, wo mir ein guter Freund quasi gesagt hat, dass er diagnostiziert worden ist und er bei mir ähnliche Verhaltensweisen feststellt. Und dann habe ich erstmal, was ist ADHS überhaupt? Weißt du, also so, wie meinst du das, ich ADHS? Das haben doch nur Kinder. Also so war ich halt auch. Und der hat dann nur, informier dich mal, guck mal bitte. Und dann hat mein Gehirn natürlich angefangen zu rattern. Und dann habe ich erstmal die ersten, erstmal Google und so, was man dann so findet. Und dann ging es natürlich los. Dann habe ich wochenlang natürlich Deep Research betrieben und wusste auch relativ schnell nach einigen Stunden Research, das wird sein. Das macht alles total Sinn. Also es kam dann plötzlich so eine Erleichterung eigentlich auf, weil du plötzlich wusstest, okay, damit kann ich mich identifizieren. Das erklärt halt auch diese ganzen ganzen fatalen Sachen, die passiert sind vielleicht in der Vergangenheit und so weiter und so fort. Und wie das denn so ist bei ADHS, du willst halt auch immer dann sehr schnell weiterkommen, sehr schnell Ergebnisse. Das heißt, ich habe mich extrem reingehängt und habe alle Ärzte, die in meiner Umgebung waren, angerufen, so schnell wie es ging. Und konnte auch relativ, und das ist ein glücklicher Zufall gewesen, ich hatte relativ schnell einen Termin tatsächlich. Also es hatte vielleicht 3 Monate Wartezeit oder sowas. Und das war ein ganz, also es ist ein kompetenter Arzt, der nur auf ADHS spezialisiert ist, eigentlich auf Kinder, aber auch Erwachsene behandelt. Und bei dem war ich. Und das war natürlich erstmal, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich natürlich erstmal so von oben herab behandelt. Was wollen Sie hier eigentlich? Und da habe ich dann gedacht, oh Gott, also da habe ich mich wieder schlecht gefühlt. Ne? Aber das war auch ganz bewusst, hat er das gemacht, um das auch zu testen. Also das hat, der hat von der ersten Sitzung an hat der mich getestet, ob das wirklich so ist. Mhm. Weil das eben auch eine, ich sag mal, ADHS auch oft ausgenutzt wird, um eben entsprechende Magietabletten zu bekommen, die dich dann schneller arbeiten oder besser arbeiten lassen. Das ist auch ein Thema. Und entsprechend hat er mich wirklich, haben wir viele Sitzungen gehabt, in denen wir gesprochen haben und hat dann aber gemerkt, okay, ist es wirklich so, haben die Diagnose bekommen, also ADS Typ 2, also Träumer. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt geht's mit Tabletten los. Das war dann so, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich normal bin, wo ich dann so als Mensch irgendwie ins Meeting gehe und krieg alles mit und reiße die Welt jetzt um. Mhm. Also wirklich so motiviert bin ich da dann in dieses Thema Medikamente gegangen, weil ich mir da wirklich ganz viel erhofft habe. Und das war halt dieser Traum, der eigentlich ganz schnell geplatzt ist, weil zum einen ich festgestellt habe, dass Medikamente in diesem Bereich harte Drogen sind. Also das sind ja alles Aufputschmittel, Methylphenidat oder jetzt bei Elvanse ist es ja quasi eine reine Amphetaminart. Und was dann losgeht, ist so eine Art Eindosierung. Mhm. Also das heißt, du fängst erstmal an zu testen, wo wirkt das Medikament, wann wirkt das, wie wirkt das. Und ich gehöre zu den Leuten, die tatsächlich nur schlechte Erfahrungen hatten. Okay. Also für mich war das ganz, ganz schlimm. Ich habe wirklich ganz viel Hoffnung da rein gehabt, ne? Wie ich gesagt habe, habe gehofft, es ändert mein Leben jetzt. Und es war alles, aber nicht das. Es waren Nebenwirkungen, mir ging schlecht. Ich war wie ein Zombie. Ich habe dann von einem Medikament auf das andere, Gott sei Dank mit dem Arzt, das war alles super. Also das muss ich sagen, die Behandlung war toll. Aber da sind ganz schnell wieder so, oder da habe ich ganz schnell gemerkt, dass Allheilmittel und dieses schnell ADHS-Kurieren gibt's gar nicht. So. Und in diesem Zusammenhang habe ich angefangen, viel reflektierter mit mir umzugehen, ganz viel zu lesen, ganz viel mich einzulesen in dieses Thema. Und habe festgestellt, dass es auch, dass Medikamente natürlich ein wichtiger Teil sein können, aber das erstmal bei dir anfängt. Also man muss bei sich selber anfangen, auch, wie ich sage, so Mechanismen abzulegen. Dass man eben im Meeting sagt, ey, sorry Leute, ich brauche jetzt 5 Minuten Pause. Dass man eben sagt, ey, sorry, ich kann dir nicht versprechen, dass ich den Termin einhalte. Lass uns das mal bitte auf nächste Woche verschieben. Ehrlich sein mit den Menschen um sich herum, auch die Kommunikation dahingehend mit den Menschen, mit denen man arbeitet, zu sagen, hör zu Leute, ich habe ADS, das, was wir gearbeitet haben, und wenn da die Probleme waren, jetzt wisst ihr, warum es so ist. Lass uns bitte versuchen, eine Möglichkeit finden, wie wir in Zukunft einfach besser zusammenarbeiten können. Und das ist so der Anfang. Und dann ging es auch eigentlich schon in die richtige Richtung. Ich habe mich mehr mit mir selbst beschäftigt, mir Zeit für mich genommen, für Dinge und die Medikamente natürlich weiter dann versucht, diese Eindosierung. Und die Eindosierung bei mir, um es mal jetzt auf einen praktischen Punkt zu kommen, hat gut 2,5 Jahre gedauert. Also bis ich das Medikament gefunden habe und die Dosis, die mir wirklich hilft, denn es geht ja nicht darum, dass du hier high den ganzen Tag rumläufst. Oder jetzt halt, wenn du zu wenig genommen hast, ist das oft dann auch genau das Gegenteil. Also es passieren dann so kann man schwer erklären, aber es sind so Nebenwirkungen, die unangenehm sind. Kalte Schweißausbrüche, Kopfschmerzen, nebelartiges Gefühl im Kopf. Also es gibt, ne? Und nur dieser Sweet Spot ist eigentlich perfekt. Diesen Sweet Spot zu finden, wie viel Milligramm das jetzt sind am Tag, sehr, sehr schwer. Und es gibt, wie gesagt, viele Medikamente, muss da einiges durchmachen. Ich habe es Gott sei Dank geschafft und bin jetzt seit 1,5 Jahren quasi auf so einem ganz, ganz tollen, eingestellten Level. Also ich habe das erste Mal in meinem Leben jetzt das Gefühl, das funktioniert für mich sehr gut. Ich kann mit meinem ADHS arbeiten. Ich habe jetzt solche Meetings oder solche Podcasts jetzt wie mit euch. Dann nehme ich morgens halt meine Medikamente, aber bin total fit und kann das alles super bewältigen. Also das hilft dann am Ende schon, wenn der Sweet Spot gefunden ist und du kannst das das Medikament kann das helfen. Und ich nehme es auch nicht jeden Tag. Also wenn ich jetzt am Wochenende auf Tour bin und ich spiele DJ-Shows, da muss ich nicht fokussiert sein oder sowas. Ne? Also da geht es dann eher um Kreativität, denn das passiert auch. Die Medikamente killen auch in gewisser Weise Kreativität. Also du sitzt nicht mehr jetzt da, und es fließt so aus dir heraus, wie es normalerweise ist, sondern es hat halt wirklich so, und so glaube ich, ist es halt so ein neurotypischer Mensch auch. Du hast so einen Gedanken, eine Konzentration und dann arbeitest du das ab. Ja. So. Und das ist halt so, für mich als neurodiverser Mensch ist das sehr merkwürdig. Ne? Also nicht mehrere Gedanken parallel zu haben oder so. Deswegen, aber ja.
Aber du hast ja mal gesagt, dass dir das durchaus auch zugutekommt, richtig? Also in deiner Arbeit als Künstler. Ja. Dass dir das durchaus hilft.
Das wollte ich damit ansprechen. Gut. Du hast, es gibt tatsächlich wenig positive Eigenschaften bei ADHS. Oder ich sag mal so, wenig positive, die Gesellschaft wertschätzt. Aber, und ich hatte das Gespräch.
Ist eigentlich eine ganz schön traurige Aussage, ne? Habe ich gerade mal kurz sagen lassen. Eigentlich ist es eine ganz schön traurige Aussage zu sagen, es gibt wenig Positive, die die Gesellschaft wertschätzt. Das heißt, es gibt Positive, ja. Die werden aber von der Gesellschaft nicht gesehen oder nicht wertgeschätzt.
Richtig. Ich verspreche dir, die Wende wird jetzt kommen, weil gerade so kreativ denkende Menschen, das ist halt ADHS. ADHS hat ein unglaubliches, durch diese vielen Gedanken und durch diese Unverknüpftheit von Gedanken. Das heißt, du kannst springen von einem Gedanken zum anderen und es verknüpft sich dann am Ende trotzdem. Das ist so eine Superpower, die du hast. Du kannst also mit jedem Thema irgendwie umgehen und schaffst Verknüpfung. Und deswegen ist Kreativität bei ADHS so groß, weil du Dinge viel feinfühliger aufnimmst und Verknüpfungen ganz anders, auch im Kreativbereich ganz anders wahrnimmst und das auch wieder ganz anders verarbeitest. Und das, was jetzt in unserer Gesellschaft passiert, ist, dass neurotypische Jobs, und ich bin jetzt echt, mache jetzt mal so eine Prognose, ich hoffe, da killt mich jetzt keiner für, aber neurotypische Jobs, die jetzt ein Sachbearbeiter, der jetzt Akten abheftet oder ein Kundenbetreuer oder sowas, das sind Sachen, die werden in Zukunft sehr, sehr einfach durch KI-Agenten ersetzt werden können. Das ist jetzt keine Prophezeiung, dass jetzt alle Jobs weggehen, das will ich damit nicht sagen. Ich meine nur, dass wir in Zukunft viel mehr Ressourcen brauchen werden oder Menschen brauchen werden, die kreativ denken, kreativ Lösungsansätze arbeiten, egal ob es jetzt im Coding-Bereich ist oder im Musikbereich oder wo auch immer. Denn Kreativität ist ja nicht nur Musik oder Bildmalen. Kreativität ist auch beim Coden oder Kreativität ist auch beim Hausbauen oder sowas. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die in Zukunft viel mehr gewertschätzt werden wird durch dieses sehr unbedarfte Umgehen mit Lösungsansätzen. Also dieses reine Rumspinnen erstmal im Kopf und aber dadurch dann auch wieder sehr schnell Lösungen zu finden, die andere oder neurotypische Menschen vielleicht nicht in dieser Kreativität finden würden so schnell. Durch viel Arbeit, Projektarbeit, ja. Und das ist so der Punkt. Ich will das auch nicht zuspitzen, sonst nimmt man mir das nachher noch übel, was ich hier alles sage. Das will ich gar nicht. Aber es gibt Vorteile, die ADHS tatsächlich hat. Und jetzt komme ich zurück auf mich. Warum hat es einen Vorteil für mich? Ich habe sehr schnell als junger Mensch mit 13, 14 entdeckt, dass Musik bei mir einen speziellen Trigger hat. Also, dass genau mein ADHS dadurch angesprochen wird und dass es mich frei macht. Also, es leert meinen Kopf. Ich kann nur über Musik oder das, was ich gerade produziere, nachdenken. Und es hat einen meditativen Status quasi, der da erzeugt wird bei mir. Indem ich wie in ein schwarzes Loch falle, kannst du mich morgens um 9 reinsetzen und 16 Uhr komme ich raus und weiß gar nicht, wie spät es ist, weil ich so fokussiert und so intensiv arbeite. Und das sind so Sachen, die mir geholfen haben auch, glaube ich, in dieser Karriere, weil ich eben so passioniert da auch rangegangen bin, dass es für mich halt viel wichtiger war, in meinem Home-Studio zu sitzen und Sachen auszuprobieren oder Musik zu machen, als jetzt im Club tanzen zu gehen oder Fußball zu spielen oder was auch immer. Also ich glaube, das war halt mein Trigger, das meine ich. Und ich habe das letztens auch in einem Interview schon mal gesagt. Ich habe ja das Glück, diesen Trigger gefunden zu haben. Viele Menschen mit ADHS haben das ja gar nicht. Und die wechseln den Job alle 3 Monate, weil sie sich nicht zu Hause fühlen, weil sie nicht wissen, wo sie hingehören, weil sie sich nicht angesprochen fühlen, weil es nicht interessant genug ist. Die wechseln das Hobby alle 3 Monate. Und das ist halt das Problem auch bei ADHS, wenn du diesen einen Fixpunkt nicht hast oder auch 2, dann bist du halt quasi lost in dem ganzen Thema. Und das ist halt ganz wichtig für Menschen wie mich, ernst genommen zu werden auch in diesem Thema und auch Menschen, die halt sich in so einen Hyperfokus reinversetzen können, auch zu lassen und eben das zuzulassen. Das macht Menschen wie uns halt Spaß und dadurch fühlen wir uns viel mehr gewertschätzt, Dinge auch selbstständig vielleicht zu machen zu können oder Lösungsvorschläge zu machen können und diesen Fokus zu nutzen. Und das meine ich auch mit, dass oft solche Eigenschaften in unserer jetzigen Gesellschaft überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Da gibt's einen 2 Stunden Arbeitsblock und wenn du da nicht fertig bist mit deiner Arbeit, hast du ein Problem. Ja. So, aber das funktioniert halt mit Menschen wie mir sehr schlecht eher.
Du hast gerade diesen wichtigen Fixpunkt angesprochen. Der ist bei dir jetzt auf einer gewissen Art und Weise weg. Kollektiv Turmstraße hat sich getrennt. Du bist jetzt nicht mehr mit Christian zusammen. Kann man natürlich jetzt auch so, wie du erzählst, ist das für dich eher so ein bisschen beängstigend, weil jetzt nämlich den Fixpunkt, den du über 20 Jahre hattest, weg ist? Oder ist es auch eine Art Befreiung für dich, jetzt alleine zu agieren? Und wenn ja, warum?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also sowohl als auch. Weißt du, 20 Jahre mit deinem besten Freund quasi dieses Abenteuer zu teilen, das ist was Besonderes. Das sind einfach, das ist eine Lebenserfahrung, die wir gemacht haben, die können nicht viele Menschen, von sich sagen, das zu machen. Die Länder, die wir bereist haben, die Menschen, die wir gesehen haben, die Shows, die wir gespielt haben, das ist so viel, ja, das ist so viel Leben, was da drin steckt, dass eben auch so eine Trennung nie einfach ist. Mhm. Ja, das ist halt, wir waren ja wie verheiratet. Wir sind jetzt kein Paar gewesen, ne, weil es so schön gesagt, wir sind natürlich Freunde gewesen, aber es war wie eine Trennung von einem Ehepaar quasi. Und es ist halt auch entsprechend schwierig dann manchmal, weil wir über die 20 Jahre uns so gut kennengelernt haben, dass wir wissen, wie der andere tickt und dann eben auch entsprechend drauf reagieren. Und ich kann nur sagen, dass mir das alles sehr, sehr viel bedeutet hat, die ganze Zeit, und auch die Freundschaft mit Christian, und wir einfach jetzt an so einem Punkt waren, wo Christian sich halt entschieden hat zu gehen. Ich meine nicht mal wirklich, weil es ihm das alles nicht mehr Spaß gemacht hat, aber bei ihm hat sich auch die Lebenssituation verändert, Frau und Kind. Du bist jedes Wochenende unterwegs, Feiertage gibt's so gut wie gar nicht. Also es hat ja, der Job hat ja neben den positiven Sachen auch viele negative Eigenschaften, die man so von außen manchmal nicht sieht. Und es war vielleicht auch nach 20 Jahren für Christian der Punkt, wo die Passion dann nicht mehr stark genug war. Und das ist auch völlig in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das meine ich. Christian und ich sind ja auch in dem Projekt Kollektiv Turmstraße so zusammengewachsen. Ich war jetzt da der Produzent und habe die Mucke gemacht, weißt du. Und wir sind als Freunde da halt zusammengewachsen. Und der eine hat das gemacht, ich habe die Mucke gemacht. Christian hat sich um die Administration gekümmert. Also es war ja auch schön, so ein Geben und Nehmen. Und deswegen komme ich jetzt auf die zweite Frage. Natürlich ist das nicht leicht, wenn plötzlich ein wichtiger Teil weg ist oder die 50% wichtig. Also weißt du, was ich meine? Die 50%, die sonst der andere gemacht hat. Und das ist eine Umstellung, die nicht einfach ist. Und die das meine ich auch, zum Beispiel auch in der Zeit, wo ich gemerkt habe, dass mich viele Sachen überfordern, die Christian einfach für mich gemacht hat und oder uns abgenommen hat. Mhm. Und das sind so Sachen, die natürlich Zeit brauchen, die Umstellung brauchen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir einen guten Weg für uns gefunden haben, sowohl Christian als auch ich. Ich bin froh, dass ich das Projekt weitermachen kann, weil es, wie gesagt, durch mich entstanden ist und auch ich auch das Gefühl habe, das ist meine Lebensgeschichte, meine Diskografie, die da auch drin steckt, auch so von der Musik. Und weil auch oft die Frage kommt natürlich, ja, warum bist du ja kein Kollektiv mehr? Ja, das Kollektiv war ja nie nur Christian und ich, das muss man auch dazu. Ja. Es gab immer ein Team im Hintergrund, und das ist auch heute noch so. Es gibt halt ein kleines Team im Hintergrund, was auch zu Kollektiv Turmstraße gehört und was eben Team Turmstraße ist. Und ich bin jetzt irgendwie nur noch das eine Gesicht. Mhm. Es gibt jetzt kein zweites mehr, ja. Aber ansonsten hat sich ja jetzt musikalisch jetzt nicht viel verändert, und für mich ist die Umstellung jetzt auch nicht so groß gewesen, was jetzt Musik oder Gigs oder sowas anging. Das war eher dann mein Gebiet. Also von daher habe ich das eher dann auch manchmal genossen, Dinge jetzt im Live-Set so zu bauen, wie ich das möchte. Ne, das ist ja auch so, in der Band musst du ja auch immer Absprachen, und der eine mag das ja nicht, machst es so. Jetzt kann ich halt, das kann ich halt jetzt selber bestimmen, jetzt bin ich der musikalische Direktor. Und das ist natürlich dann auch okay. Also, oder es ist halt auch ein schöner Zug, mir macht das halt auch unglaublich viel Spaß, live zu spielen. Ja, aber das ist so, ich sag mal, das ist auch so eine Lebensgeschichte, weißt du? So, wir haben uns als Freunde, beste Freunde kennengelernt, haben zusammen Musik gemacht, 20 Jahre um die Welt getourt, haben unglaublich viel erlebt, unglaublich viel erreicht, und haben, ja, oder Christian hat an so einem Punkt beschlossen, so, das war es jetzt für mich, und das ist okay, weiß. Und ich find's toll, was Kollektiv Turmstraße heute darstellt, also auch durch Christians Arbeit, also was wir beide erreicht haben in der Zeit.
Für dich geht jetzt konkret mit deinem neuen Label weiter, ne? Eigenes Label. Post Hope hat das, und die Frage brennt mir jetzt seit 25 Minuten schon auf den. Hat das jetzt diese Hoffnung, von der du vorhin sprachst, war die quasi die nicht erfüllte Hoffnung, möglichst schnell eine Lösung für ADHS zu finden. Und jetzt bist du aber in dieser Nach der Hoffnung-Zeit. Ist das der Grund für den Namen des Labels?
Würde ich so mitnehmen.
Yes. Martin, was sagst du denn dazu?
Ja. Journalist.
Also, aber auch nicht zu 100%. Also es ist halt ist tatsächlich der Gedanke dahinter, an einem Punkt in seinem Leben zu sein, in dem nicht die großen Träume aufhören, aber wo man sich nichts mehr vormacht und man weiß, wer man ist. Ja, also es geht eher darum, wenn du so wirklich, das meine ich, ich bin ja ADHS-Träumer. Mein ganzes Leben bestand daraus oder besteht ja immer noch daraus. Ich habe ja Tagträume, ich träume vor mich hin, wie ich was mache, welche Videos ich drehen möchte oder was auch immer. Also mein ganzes Leben ist ja wirklich ein Traum. Deswegen auch Rebellion der Träumer ist auch, der Titel von dem Album ist auch zurückzuführen auf mich. Und da wusste ich noch nicht mal, dass ich ADHS habe, aber wie krass dann da auch schon wieder irgendwie die Connection war, ja, dass man wusste, man ist ein Träumer. Also ich wusste ja schon, ich bin irgendwie anders. Und jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren.
Und helfe nur mal ganz kurz. Eigentlich hast du meine Frage gut beantwortet. Ich schließe direkt mit der nächsten an.
Ach so,
Was ist denn quasi dann jetzt der Traum, der mit deinem neuen Label einhergeht? Also warum machst du das und was ist dein größter Wunsch dafür?
Dieses Label, also es ist ja nicht das erste Label. Es gibt ja noch ein Label, Not Sorry heißt das. Da kam ja das letzte Album raus, Unity of Opposites. Und das habe ich leider so ein bisschen verloren durch Unstimmigkeiten im geschäftlichen Sinne, von denen ich halt als Künstler wenig Ahnung habe. Anyway, und Posthope ist jetzt quasi nicht nur mehr ein Label für mich wie Not Sorry. Not Sorry war für mich so eine Sandbox, da wollte ich so alles machen. Da kann dann auch mal wieder ein Sorry I'm Late kommen oder weiß der Geier. Und Posthope ist jetzt eigentlich eher was, wo ich andere Künstler featuren möchte. Das heißt also, ich suche nach Menschen, die wie ich sind, die sich nicht zu Hause fühlen, die sich nicht in einem Genre irgendwie einordnen können, die seit vielen Jahren zu Hause ihre Musik machen und sich nicht trauen, was wegzuschicken, weil der Mut nicht da ist, weil sie sich selber sagen, ich bin nicht gut genug dafür. Das Label ist halt wirklich für Menschen wie mich, die Zweifeln an ihrem Selbst haben, an ihrer Kunst, an ihrem Leben, was auch immer. Ich möchte das Auffangbecken für die verlorenen Seelen sein, die in diesem Musikbereich, in diesem Techno-Bereich. Ich möchte nicht den, weißt du, deswegen, ich möchte nicht den Posterboy haben, der dann geil auf Tomorrowland spielt, weil es passt. So. Ich möchte den coolen Typen, der in seinem Studio sitzt und den ganzen Tag Beats baut und niemandem zeigt, weil er sich nicht traut.
Ich finde, das hört sich wahnsinnig romantisch und schön an. Ist es nicht aber auch ein bisschen riskant, das zu sagen, jetzt, keine Ahnung, jetzt melden sich 150 verlorene Seelen und 138 von denen sind musikalisch so, dass du sagst, wow, verlorene Seele hin oder her, aber musikalisch ist das gar nichts für mich. Und trotzdem sagst du jetzt, ich nehme euch auf. Nee, es ist am Ende ist es schon noch ein Geschäft.
Es ist ein kuratiertes Label, ganz klar. Also das meine ich, genau, aber es geht schon um eine gewisse Qualität. Ja. Die ist mir auch wichtig und das ist auch das, was ich jetzt natürlich nicht gesagt habe. Das Label ist jetzt nicht für jeden da. Das Label ist nicht für jeden da, nur weil er jetzt neurodivers ist oder sich nicht zugehörig fühlt. Selbstverständlich bin ich auch für solche Menschen da, aber wenn das in das qualitativ musikalische Programm nicht passt, dann bin ich auch natürlich, weil es eben auch mein Label ist, aber das meine ich, es gibt so viele Musiker, die unterschätzt sind. Und ich sehe das auf Spotify, der hat 1000 Plays und ich feiere die Nummer total ab. Und denke mir so, warum hat der nur 1000 Plays? So, das ist so ein grandioser Künstler. Und das sind die Menschen, die ich suche. Cool. Die halt so ein bisschen, die schon wissen, was sie tun, die aber, also deswegen auch Posthope, die nicht seit 3 Monaten jetzt Ableton oder Fruity Loops auf ihrem Rechner haben und sich ein paar Samples zusammenschrauben, sondern die schon wirklich viele Jahre in ihrem Kosmos sind und da auch so eine gewisse, dieses sich selber gefunden haben, Posthope. Also nicht mehr jetzt hoffen, den nächsten Superhit zu schreiben oder was auch immer.
Ja, und vor allem vielleicht auch nicht die, die jetzt auf Social Media, auf Instagram und TikTok versuchen anzuschieben und präsent zu werden und versuchen darüber irgendwie Reichweite zu generieren.
Oder auch nicht können. Die Leute, die es, also wie ich zum Beispiel, ich bin kein Social Media Typ. Bei mir macht das ja jemand. Also meine Frau oder ein Team, die übernehmen das. Ich mache natürlich schon auch die Fotos, aber ich finde das, ich bin kein extrovertierter Typ. Ich kann mich gar nicht auf Social Media wirklich wohlfühlen, weil mir fehlt das Extrovertierte dazu. Und da gibt's noch ganz viele andere Künstler, die müssen es dann aber auch, und das meine ich, es gehört ja zu dem Business dazu, das irgendwie zu machen, damit dich überhaupt jemand wahrnimmt. Und deswegen die Frage war, oder das, was du gesagt hast, war genau richtig. Es ist eher so, die sowas nicht können, die sich dann nicht wohlfühlen dabei. Das ist so das Klientel und Musiker, die ich suche.
Aber ich finde das extrem bitter, ehrlicherweise, dass Musik früher viel mehr Zeit hatte, erfolgreicher sein konnte, nur mit der Musik. Du wusstest zum Beispiel gar nicht, wie sieht der Künstler aus oder die Künstlerin aus. Das war damals im Radio, hast du das gehört, ja gut oder ja schlecht für dich empfunden. Heute hörst du überall an jeder Ecke, wenn du kein Social Media hast oder da nicht 8 Stories am Tag machst und 3 Posts und den neuen Song oder deinen Release bewirbst und dann sagen 90%, 95%, 99% der Labels, ja, dann passt du hier nicht rein, dann können wir gar nicht erfolgreich werden.
Ja, weil es eben auch und das ist ja schon immer so gewesen, Musik ist ja auch Geschäft. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen, das ist ein Riesengeschäft so. Aber ich darf mir als Indie-Künstler und als Indie-Label erlauben, das nicht als Geschäft zu sehen. Und das ist der Ausnahmepunkt. Ich möchte, also weißt du, ich sehe mich nicht als nächstes Warner oder Universal, sondern ich möchte als Indie-Label quasi eher die Power, die ich jetzt habe, auch als Indie-Künstler nutzen, um andere auch mit anzuschieben und denen die Möglichkeit geben. Das ist auch die Philosophie von Posthof. Es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt Leute suche, die jetzt ausgestoßen sind oder wie man es auch immer nennen will. Das ist ein Kernprinzip, aber es geht auch darum, dass der Künstler bei meinem Label entscheidet, möchte er auf Spotify veröffentlichen, möchte er auf YouTube veröffentlichen, möchte er Vinyl. Also ich möchte auch, dass der Künstler die komplette Entscheidungsgewalt darüber hat, wo möchte er veröffentlicht werden, wo möchte er auftreten, wie soll sein Social Media Auftritt dazu aussehen, möchte er eine Kampagne dazu, ist das für, weißt du, also ich sehe es viel, viel wichtiger als Label jetzt, eher so eine Art Mentor zu sein, der mitführt und da aber auch eher in die Richtung geht, als Kunst zu sehen und nicht als Produkt.
Ja, okay.
Und das ist so die Kernaussage für mich dazu. Warum macht man ein Label? Weißt du, das ist ja auch, hat ja immer was, deswegen, ich will das nicht entschuldigen, es ist ja auch Geschäft. Ich muss auch einen Vertrieb bezahlen oder was auch immer, es gehört ja auch Gelder dazu. Aber, wie gesagt, es ist für mich nicht der Hauptgrund, jetzt ein erfolgreiches Label zu bauen. Ich denke, der Erfolg kommt durch die Künstler, die du veröffentlichst am Ende. Ja, das kannst du manipulieren, aber ich will das gar nicht. Ich möchte, dass das organisch wächst und da suche ich auch die Künstler. Und ich, witzigerweise hat jetzt gerade die Demo-Adresse freigeschickt und das Postfach war wirklich voll. Es war total schön, ich habe mich richtig gefreut. Und Niklas, mein Freund und Partner hier auch bei Posthof Audio, der hat sich da schon die Zeit genommen, alles durchgehört und da sind schon richtig tolle Sachen dabei. Also es ist nicht so, dass jetzt die Demo-Box voll läuft und alles doof, sondern wir haben wirklich Glück und ich freue mich da auch richtig drauf. Das nächste Release auch jetzt nach mir kommt auch von einem guten Freund Tore aus Hamburg, ein unfassbar toller Künstler, der halt jetzt nicht für den Dancefloor arbeitet, aber so unfassbar schönen Sound macht. Und ich freue mich auf seine Platte fast noch mehr als auf meine jetzt, weil das der erste quasi externe Künstler ist und der mir auch so ans Herz gewachsen ist. Auch so ein wunderbar lieber Mensch, einfach so herzlich, so wo man einfach merkt, der ist viel zu feinfühlig, um in diesem Business eigentlich zu bestehen. So, und ich bin da genauso und deswegen passte das jetzt auch schon super mit Tore zum Beispiel. Und das hoffe ich, geht mit den anderen Artists auch so.
Dann wünschen wir dir auf jeden Fall nach deiner eigenen, und das finde ich immer total wichtig, dass man eine eigene Definition von Erfolg hat, nach der eigenen Definition von Erfolg einen erfolgreichen Start und dann einen geilen Weg für dein Label. Und kommen dann jetzt schon zur letzten Frage unseres Podcasts, die immer die gleiche ist. Ja,
das finde ich schade.
wir schließen das tatsächlich immer. Und das ist aber oft eine Frage, die in der Beantwortung, je nachdem, wen wir zu Gast haben, auch etwas länger dauern kann. Deswegen bin ich mal gespannt. Was ist denn das erste Mal bei dir, auf das du dich in Zukunft freust? Ein neues erstes Mal.
Bei meiner Frau und mir steht ja noch eine Hochzeit an.
Oha.
Und ich glaube, das ist auch jetzt so eine große Sache, auf die ich mich tatsächlich freue. Und wir warten schon eine ganze Weile darauf, dass wir es irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, meine Frau auch. Und das ist natürlich, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile auch so ein Mensch, ich habe sehr viel Vorfreude überhaupt auf Dinge. Also ich habe angefangen, ich bin wieder so ein Mensch, der sich immer freut auf Dinge auch sowieso. So wie es auf das Interview heute. Ich war ja nicht aufgeregt, weil ich keine Vorfreude, sondern weil ich mich auch gefreut habe, darauf mit euch zu quatschen. Und von daher, das gebe ich so gerne mit. Also einfach mehr Freude und Vorfreude ist sowieso gut.
Ja, ist geil. Also cool. Die zweite Hochzeit. Wir haben letztens mit Raff Camora drüber gesprochen. Wir hatten uns schon zur Hochzeit eingeladen. Also Nico.
Ja, dann sehen wir uns dann auf unsere auch, natürlich. Ja. Aber ich habe noch kein Datum, Leute. Das kann ich noch nicht sagen.
Oder?
Entschuldige?
Der Film Die Hochzeitscrasher, den gab's doch, ne?
Den gab's, ja.
Die Wedding Crasher.
Seid ihr so?
Ich bin, ja, Martin ist so Typ Owen Wilson. Ich bin eher Vince Vaughn. Und ich denke mal, wir beide.
Das kann aber lustig werden.
Großer Film. Wirklich, habt ihr den Film noch vor Augen? Ich muss ja wirklich sagen, ich gehöre zu den Menschen, ich mag Owen Wilson Filme.
Ich liebe ihn.
Ja?
Ich
finde den auch. Und der Wedding Crasher ist schon gut. Martin, also, ist das ein Geschäftsmodell? Wenn das jetzt wieder erwarten, nicht so weitergehen sollte hier mit dem Podcast, dann werden wir Wedding Crasher. Finde ich gut.
Ich meine, das Geschäftsmodell gibt es tatsächlich in Amerika schon. Ich meine, ich hatte sowas gelesen, dass du Leute engagieren kannst, die Hochzeitspartys crashen.
Ja. Aber mit welchem Ziel?
Sowohl als auch. Ich weiß nicht, vielleicht als Fun oder auch als unnette Geste vielleicht. Das weiß ich nicht.
Kannst du wahrscheinlich in Deutschland noch nicht gibt, hier die offizielle Bewerbung.
Genau.
Kennst du das als Label ja auch?
Dann mache ich mit. Ich mache dann den Hochzeits-DJ, der richtig verkackt.
Dann sind wir schon mal drei.
Ganz genau.
Perfekt. Sehr schön. Nico, vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht mit dir.
Danke, Nico.
Mit euch auch. Vielen Dank.
Und alles Gute für dein Label. Und ich freue mich auf alles, was da kommt.
Also ich freue mich, bei euch gewesen zu sein. Ja. Und vielen, vielen Dank. Liebe Grüße.
Macht's gut. Danke. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.